Unsere Universität predigt in ihrem Leitbild Respekt und Toleranz. Aber das gilt offenbar nicht im Verhältnis der Studenten zu den Professoren. Die dürfen pöbeln, ohne Ende. Und da sagt keiner was. Das ist einfach nur der Versuch, den anderen niederzuschreien. Und das machen diese Leute halt gerne.
Befürchten Sie denn, dass jetzt irgendwann die Polizei morgens um 6 bei Ihnen vor der Türe steht und mal bei Ihnen guckt, was so auf dem Handy passiert?
Also ich habe den Bogen in der Tat zurückgeschickt und habe nochmal draufgeschrieben, ich habe das geschrieben, steht auch in der Zeitung. Weiter möchte ich mich nicht äußern. Wenn die jetzt hier bei mir anrücken, weiß ich ganz ehrlich nicht, was die bei mir ermitteln wollen. Aber völlig ausschließen, kann ich es völlig ausschließen, kann ich es nicht. Also gehe ich halt nackt an die Tür.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit heute mit Professor Tim Trigala. Sie sind Professor für Zivilrecht an der Universität Leipzig und ironischerweise gerade selbst im zivilrechtlichen Rampenlicht wegen eines Postings zur Heidi Reicheneck. Herr Trigala, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, erzählen Sie kurz, wie es dazu gekommen ist, warum Sie jetzt eine Auseinandersetzung haben mit der Chefin der Linkspartei.
Naja, also das Ganze hat eigentlich mit einem harmlosen Späßchen angefangen auf X. Ich habe mich halt ein bisschen aufgeregt über Frau Reicheneck. Also privat, persönlich, ganz wie man das halt so tut als Bürger über Politik. Inhaltlich finde ich es furchtbar. Also der Trigger war vielleicht ein bisschen ihr Gerede vom neuen Sozialismus. Das finde ich, ist eine ganz schreckliche Idee. Wir haben den alten Sozialismus, also Leute, die so alt sind wie ich, haben den alten Sozialismus noch erlebt und wie es hier aussah in Leipzig, als ich hierher gekommen bin. Das wollen wir nicht wieder. Und ich mag Frau Reicheneck auch nicht wegen ihrem Stil da mit ihren Videos und dem der Art und Weise, wie sie Politik darstellt. Das finde ich unterkomplex. Können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Und dann hat meine Frau, die hat fast noch mehr genervt als Frau Reicheneck. Die hat ständig, lag sie mir in den Ohren, Tim, der Kühlschrank ist nicht zu. Ja, also Sie müssen wissen, ich bin hier der Koch der Familie, ich bin mehr in der Küche als Sie und ich koche auch deutlich besser als Sie. Und deshalb ist der Kühlschrank und sein Gefülltsein, das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Und sie macht dann eher Wäsche und ich mache Küche. Und und dann lag sie mir ständig in den Ohren, der Kühlschrank ist nicht zu. Und der schließt auch wirklich ein bisschen schlecht. Man muss wirklich immer nochmal, damit er wirklich zu ist, nochmal einmal drücken. So. Und dann hat das bei mir Klick gemacht und dann habe ich gesagt, so, jetzt hängst du ein Bild von der Reicheneck dran. So. Dann hatte ich mich gerade bei X angemeldet und habe gesagt, naja, dann machst du halt nicht nur diesen blöden Witz hier, sondern dann machst du das halt auch mal ein bisschen öffentlich. So. Und dann gab es ein bisschen Trara. Dann habe ich das zeitweise wieder gelöscht, weil ich wollte eigentlich kein Trara.
Darf ich kurz den Zuschauern, wir werden es auch einblenden, aber kurz den Zuschauern sagen, was sie denn geschrieben haben mit einem natürlich ironischen Unterton, nämlich unsere Kühlschranktür schließt schlecht. Man muss immer mit der Faust dagegen schlagen, damit sie richtig zu ist. Damit ich das nicht vergesse, habe ich mir jetzt einen kleinen Reminder gebastelt, wirkt 1A. Und dann sieht man nur ein Foto, Heidi Reicheneck auf dem Foto, der mit einem Foto, die auf praktisch die Kühlschranktür geklebt ist. Genau, also das ist ja ironisch erstmal, sie haben keinen Namen genannt, das ist nur ein Bild eigentlich, aber dann ging es ja richtig los.
Genau. Ja, wie gesagt, dann gab es von den Studenten an der Fakultät und auch darüber hinaus gab es wir haben so eine linksextreme Gruppe. Die sind wirklich eklig. Also die sind wirklich sehr extrem und wokistisch unterwegs und die haben dann angefangen, das Dekanat mit Briefen und mit Mail zu bombardieren wegen der Geschichte. Und dann hat die Dekanin mich angerufen, hat gesagt, Tim, kannst du das vielleicht wieder runternehmen, das macht so viel Arbeit, die Sekretärin beschwert sich, die Mails müssen beantwortet werden, das nervt. Habe ich dann gemacht. Nicht, weil ich jetzt ein schlechtes Gewissen hatte Frau Reicheneck gegenüber, sondern mit Rücksicht auf die Fakultät und auf die Sekretärin. Nur dann kam genau an Halloween, wir wollten gerade rausgehen mit den Nachbarn, wir machen immer hier so eine kleine Runde hier auf dem Wendehammer und dann habe ich vorher noch in den Briefkasten geguckt. Und da war dann die Anhörung von der Polizei drin. Da habe ich dann erfahren, jetzt hat sie mich angezeigt. Wegen diesem Kram. Ja, das soll jetzt Beleidigung sein. Ja, und dann bin ich so ein bisschen eskaliert. Dann habe ich gesagt, nee, also einschüchtern lässt du dich nicht. Und ich habe selbst ja zum Thema Schwachkopf, also Politikerbeleidigung, auch in einer Fachzeitschrift publiziert letztes Jahr und habe gesagt, nee, also das ist keine Beleidigung, das macht die nur, damit du jetzt dich einschüchtern lässt. Die will dich mundtot machen. Mhm. So, und dann habe ich eben gesagt, nee, nicht mit mir, mundtot machen lasse ich mich nicht. Ja, und dann bin ich laut geworden auf X. Ich habe dann eben so einen Schnipsel ausfotografiert aus der polizeilichen Anhörung. Und ja, und dann habe ich natürlich auch mit Frauke Petri drüber gesprochen und die hat dann den Originalpost wiederhergestellt. Ich hatte den ja gelöscht, ich hatte den ja gar nicht mehr und die hatte aber einen Screenshot. Und die hat dann also diesen Originalpost wieder eingestellt. Ja, und dann hat das Ding richtig... ja, und dann hat es mich irgendwie ein bisschen überrollt und hat Fahrt aufgenommen und ja, und seitdem löst es gemischte Reaktionen aus.
Ja, also es ist ja interessant, dass die Politiker in den letzten Jahren ein bisschen vulnerabel geworden sind, also ein bisschen empfindlich, wenn es um solche ja Schmähkommentare geht. Es ist ja, wie gesagt, alles okay soweit, würde ich jetzt mal sagen. Sie sind ja Professor für Zivilrecht. Ist da denn irgendwas Strafbares dabei, was man mit Zivilrecht belangen kann? Oder ist es absolut also nur eine Lächerlichkeit?
Die meisten Anzeigen sind unbegründet. Also ich habe jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob das eine valide Statistik ist, ich habe gelesen, 88% der Politikeranzeigen, also wenn Politiker Bürger anzeigen wegen Beleidigung, ist es unbegründet. Und ja, das ist natürlich hier auch unbegründet. Das ist kein Schimpfwort verwendet. Ein Kühlschrank ist jetzt ja auch kein ehrenrühriger Ort, wo man, also ist ja jetzt nicht die Innenseite von der Klosettschüssel oder die Mülltonne oder sowas. Das hätte ich, hätte man sicher, dann hätte ich es mir vielleicht noch vorstellen können, dass man sagt, naja, das Bild im Klo zum Draufpinkeln oder so, das könnte dann schon eine Beleidigung sein. Aber ich finde einen Kühlschrank sauber und eigentlich nett. Und ich habe ja noch nicht mal gesagt, dass ich auf das Bild schlage. Sondern das ist ja nur, die Kühlschranktür schließt schlecht und dieses da hängen, das erinnert mich daran, die Kühlschranktür zu schließen. Ja, das kann man leicht auch so sehen, dass ich gesagt habe, Kühlschrank funktioniert schlecht, Sozialismus funktioniert schlecht. Deshalb erinnert das Bild mich daran, die Tür schließt schlecht, ich sollte nochmal gegen die Tür drücken. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es fast bösartig, das so umzudrehen. Und auch diesen Vorwurf, ich würde jetzt hier irgendwie Gewalt gegen Frauen befürworten und Frauenschläger. Und es ist ja furchtbar, was da an Schimpfworten kommt. Nicht? Also ich bin misogyn, Frauenschläger, Menschenfeind, Faschist, tiefbraun. Das ist noch das sind teilweise unsere eigenen Studenten. Ja, unsere Universität predigt in ihrem Leitbild Respekt und Toleranz. Aber das gilt offenbar nicht im Verhältnis der Studenten zu den Professoren. Die dürfen pöbeln, ohne Ende. Und da sagt keiner was. Und das kann auch...
Haben Sie auch schon Anzeige
Nein, das ist doch Quatsch. Also ich will da jetzt nicht irgendwelche Studenten anzeigen. Das wäre albern. Nein, das prallt an mir ab. Das sind aus meiner Sicht sind das Verrückte. Also die haben Maß und Ziel völlig verloren. Das ist völlig überzogen, was da kommt. Und... gerade wenn eben solche Verbalinjurien verwendet werden, ist das für mich auch gar nicht diskussionsfähig. Das ist einfach nur der Versuch, den anderen niederzuschreien. Und das machen diese Leute halt gerne. Ja, das ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ich glaube, das ist sogar Kernmethodik. Das ist wie bei Orwell mit Farm der Tiere. Ja, wenn da irgendwie eine kritische Diskussion aufkommt, dann kommen die Schafe. Und die Schafe blöken, four legs good und two legs bad. Ja? Und das blöken die so lange, bis keiner mehr was sagt. Und das machen diese Leute mit dem Vorwurf Rassismus, Frauenfeindlichkeit, was auch immer ihnen da an Label einfällt. Das brüllen die dir so lange entgegen, bis du dich nicht mehr traust, was zu sagen. So, und da sind sie nun bei mir mal am Falschen. Weil je mehr die mir entgegenbrüllen, desto lauter werde ich auch und desto mehr gebe ich zurück.
Das ist essentiell wichtig in Zeiten wie diesen, wo die Debattenkultur, aber auch der Pluralismus immer mehr unter die Räder kommt. Wir sehen ja, dass der Meinungskorridor immer mehr eingeengt wird. Viele fühlen sich ja auch in ihrer Meinung unterdrückt. 60% der Deutschen trauen sich nicht mehr, das zu sagen, was sie eigentlich denken. Und es ist tatsächlich so, wenn man dann irgendwelche Repressalien erfährt oder halt dann tatsächlich in irgendeine Ecke gestellt wird. Aber jetzt sehen wir gerne, dass dann diese Gegenseite meistens aus Mangel an Argumenten mit ad hominem kommt. Also mit Verletzungen, mit Stigmatisierung, mit irgendwelchen Cancel Culture Vorwürfen, dass man bei ihnen war es ja auch so, dass man sie entfernen sollte aus Martin, der Universität Martin, und so weiter.
Wird heute gerade irgendwie irgendein abgehalfterter CDU-Politiker hat heute gerade wieder geschrieben auf X, ich wäre untragbar als Hochschullehrer. Mhm. Also FIT massiv gefordert, mich rauszuschmeißen.
Wie haben wir uns da eigentlich verrannt? Weil, ich meine, früher gab es noch den Diskurs, ne? Da gab es noch der Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Meinungen. Man hat auch andere Meinungen akzeptiert und auch respektiert und auch ausgehalten. Jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, es gibt nur noch schwarz oder weiß. Es gibt gar keine Grautöne mehr. Und dass viele Protagonisten, vor allem in der Politik und meistens auch am linken Rand, eigentlich sehr verletzlich sind und allergisch reagieren. Ist es, weil sie ihre eigene Inkompetenz kaschieren möchten? Ist es eine Art Hybris oder so? Oder der Dunning-Kruger-Effekt, was denken Sie, was spielt da mit rein?
Also das spielt schon, also erstmal das Ganze, die Zeiten sind ja unruhiger geworden, das muss man schon sagen. Mhm. Also politisch ist das nicht mehr so ruhig und gefestigt wie zu Zeiten der Bonner Republik und vielleicht auch noch in den Anfangsjahren der Berliner Republik. Ein juristischer Kollege von mir, ein Öffentlichrechtler, hat ein Buch geschrieben, das heißt »Der nervöse Staat«. Der beschreibt das sehr schön. Also der Staat fühlt sich angegriffen von Parteien, die nicht mehr ins demokratische Spektrum passen, aber auch von Bürgern, die nicht mehr so mitmachen, spätestens seit Corona. Also bei Corona sind ja etliche Leute, muss man ja sagen, irgendwie ausgestiegen. Die haben gesagt, dieser Staat ist nicht mehr meiner und dieses System, das ist nicht mehr, die haben diesen Gesellschaftsvertrag, der uns alle irgendwie verbindet, die haben den gekündigt. Zumindest stillschweigend. Ja, nicht alle laut, aber viele schweigend und gesagt, ich mache da nicht mehr mit. So. Und das merkt die Politik und leider macht sie genau das Falsche. Sie geht nicht auf die Leute zu, und versucht, die wieder zurückzuholen und vielleicht auch mal zu sagen, da haben wir einen Fehler gemacht, das hätten wir nicht tun sollen. Ja, das könnte Leute ja zurückholen, aber das macht Politik ja grundsätzlich nicht. Ja, man gibt ja keine Fehler zu, das hat man ja vielfach gesehen. Die streiten einfach immer alles ab und sondern irgendwelche Sprechblasen ab, aber die geben nie einen Fehler zu. Im Gegenteil, die beschimpfen jetzt das Publikum nicht und sagen, Hass ist keine Meinung und es wird dann auch abgesprochen, dass das eine legitime Meinung ist. Auch Inhalte, gewisse Inhalte, gesagt, die sind nicht legitim, da wird der Diskursraum nach rechts verschoben und solche Sprüche kommen dann. Oder das ist verbale Gewalt, wenn einer sich jetzt deutlich äußert wie ich, ist das dann verbale Gewalt oder Mikroaggression? Das sind auch solche Buzzwords, wo dann versucht wird, eine deutliche Ansprache, ja, im Sinne von ich mag dich jetzt aber wirklich richtig nicht oder meinetwegen auch ich finde dich scheiße. Ja, das wird in die Nähe eines Faustschlags gerückt. Ist aber natürlich noch was anderes. Ja, wenn der Wehner früher im Bundestag zum Todenhöfer Hodentöter gesagt hat, das war da auch sicher alles andere als nett, aber niemand wäre damals auf die Idee gekommen, das verbale Gewalt zu nennen. Das ist einfach eine Begriffsverschiebung, die laute Kritik leise machen soll. Und der Bürger, der darf natürlich, ja, wir sind ja Demokratie und alles, der darf natürlich kritisch sein, aber leise. Er darf nicht zu viel, nicht zu laut und nicht in einem zu großen Kreis. Ja, möglichst nur am Stammtisch oder unter Freunden oder am Gartenzaun, wo es nicht mehr als 10 Leute hören. Aber wenn einer jetzt mal ein bisschen Reichweite hat und dann was Lautes sagt, dann kriegt er eine Strafanzeige. Ja?
Nicht schon. Also jetzt... Genau, das auf jeden Fall. Also ich habe auch das Gefühl, jetzt auch durch Digital Service Act und Majestätsbeleidigungsgesetz, also Paragraph 188 Strafgesetzbuch und so weiter, wirkt es immer ein bisschen mehr autoritärer, dass man auch gerne dann kritische Stimmen mundtot macht. Und wir hatten jetzt auch viele Negativbeispiele, Norbert Bolz zum Beispiel, Publizist, der eine Hausdurchsuchung hatte wegen eines ironischen Tweets. Genau. Dann, also unabhängig von Ihrer Erfahrung, wie werten Sie denn so etwas, dass praktisch dann Privatpersonen tatsächlich einen Besuch von der Polizei bekommen. Vor kurzem auf X war auch jemand, der hat dann irgendwie, glaube ich, gesagt, Beamte sind Parasiten und hatte dann auch eine Beschlagnahmung seines Handys und Hausbesuch und so weiter. Ist das noch verhältnismäßig oder haben wir hier gerade einen übergriffigen Staat eigentlich, der versucht praktisch nach dem Motto, bestrafe einen, erziehe alle? agiert.
Naja, also die Sache mit den Hausdurchsuchungen, wir haben es ja damals auch erlebt mit diesem legendären Pimmelgate, nicht? Wo also der Hamburger Innensenator wurde ja als was bist du denn für ein Pimmel oder sowas, hat der Bürger geschrieben, und da gab es auch eine Hausdurchsuchung. Und da wurde ja hinterher, natürlich viele Monate später, gerichtlich festgestellt, man kann das ja überprüfen lassen, da gibt es ja ein verwaltungsgerichtliches Nachverfahren, ob sowas legitim, ob die Durchsuchung legitim war, und da wurde eben gesagt, nein, die war unverhältnismäßig, ja, die ist eben die Bedeutung der Sache, eine verhältnismäßig geringfügige Beleidigung, rechtfertigt nicht diesen doch sehr schweren Eingriff in die Privatsphäre und die Mitnahme von elektronischen Geräten. Ich meine, wenn man das Handy nicht hat, man kann ja keine Banküberweisung mehr tätigen und nichts. Man ist ja völlig lahmgelegt. Und das muss ja schon im Verhältnis zum Vorwurf stehen. Und dann kommt natürlich in vielen Fällen auch noch dazu, dass der Beschuldigte ja durchaus zugibt, dass er das geschrieben hat. Also ich habe ja noch ein gewisses Verständnis, wenn der sich damit verteidigt. Ja. Ich war das nicht. Jemand hat mein Handy unerlaubt benutzt. Jemand hat meinen Rechner gehackt, dass man dann sagt, okay, wir wollen das Gerät sehen und wollen gucken, ob das da Anhaltspunkte gibt, dass da irgendwie ein Dritter unbefugt sich Zugriff verschafft hat. Und der hat das dann geschrieben. Das kann man ja kriminaltechnisch auswerten. Das kann man ja rauskriegen. Aber wenn der zugibt, das geschrieben zu haben, wie jetzt in meinem Fall, wenn das in der Zeitung steht, dass ich das geschrieben habe, ist natürlich völlig absurd, da das Gerät zu beschlagnahmen. Und jetzt gerade in dem Fall, wo mit diesem Parasitenvorwurf, die haben den ja wohl sogar mit zur Wache genommen und Fingerabdrücke genommen. Da kann ich überhaupt kein legitimes Ermittlungsziel erkennen, warum man den erkennungsdienstlich behandelt. Man weiß doch, wer er ist. Und er bestreitet das doch auch überhaupt nicht, dass er das geschrieben hat. Ja, da gibt's auch tonnenweise Rechtsprechung. Meine Frau hat da mal im Examen eine Klausur drüber geschrieben, dass man keinen erkennungsdienstlich behandeln kann, wenn die wenn die Identität zweifelsfrei feststeht. Ja, und da sind einfach Sachen, da habe ich jetzt wirklich den Verdacht, hier wird vorsätzlich das Recht falsch angewendet, um Leute einzuschüchtern. Und auch dafür hat das wahrscheinlich EGB einen Namen, das heißt Rechtsbeugung, ja?
Genau, und auch natürlich, um halt auch die Allgemeinheit einzuschüchtern, ja, dass klar. Die ja nicht Schere irgendwie aus der Reihe tanzen. Das ist natürlich eine sehr, wie ich finde, besorgniserregende Entwicklung, weil damit wird natürlich auch die Meinungsfreiheit definitiv eingeschränkt. Befürchten Sie denn, dass jetzt irgendwann die Polizei morgens um 6 bei Ihnen vor der Türe steht und mal bei Ihnen guckt, was so auf dem Handy passiert?
Also ich habe den Bogen in der Tat zurückgeschickt und habe nochmal draufgeschrieben, ich habe das geschrieben, steht auch in der Zeitung. Weiter möchte ich mich nicht äußern. Wenn die jetzt hier bei mir anrücken, weiß ich ganz ehrlich nicht, was die bei mir ermitteln wollen. Aber völlig ausschließen kann ich es, völlig ausschließen kann ich es nicht. Also gehe ich halt nackt an die Tür.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Aber Sie würden und schon als Zivilrechtler...
Kann ich Ihnen einmal straflos meinen hässlichen alten Körper zeigen? Ja, das ist eine
Frage. Ja, ist auch eine Art der Verteidigung vielleicht. Ja, sehr schön. Aber Sie würden auch als Zivilrechtler sagen, dass hier eigentlich gerade ein bisschen das Ganze ausufert, also dass hier der Staat momentan ein bisschen autoritär auftritt?
Übergriffig wird, ja. Das soll halt unterdrückt werden. Das war dieses Schlagwort Kampf gegen Hass und Hetze. Aber das ist völlig entglitten. Da geht es längst nicht mehr um Hass und Hetze, sondern da wird einfach kleine Münze mit unverhältnismäßigen Mitteln verfolgt.
Ja, und dann darf man sich auch nicht wundern, dass immer mehr Bürger tatsächlich das Gefühl haben, dass der Staat nicht mehr auf seiner Seite steht, sondern sogar teilweise gegen einen ist. Nee, weil das
sieht man ja bei jedem Steuerbescheid. Also da brauche ich jetzt keine Hausdurchsuchung für.
Ja gut, kann man auch so sehen natürlich. Wie sind wir denn in diese Situation geraten, dass wir jetzt so einen vielleicht teilweise nicht nur verletzlichen Politikapparat sehen, sondern halt auch einen juristischen Apparat, der da auch noch Hand in Hand, fast vielleicht sogar als Klakör der Politik agiert und gegen die Bürger dann tatsächlich vorstellig wird und dann morgens um 6 irgendwie an der Türe klingelt und Geräte einsammelt?
Naja, es gibt diesen schönen Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Und man muss sagen, wir hatten, wenn wir jetzt mal 5 Jahre, 7 Jahre zurückdenken, hatten wir das umgekehrte Problem. Da konnte im Internet jemand die schlimmsten Sachen über sie schreiben. Ja, die schlimmsten Sachen über sie schreiben. Und es ist nichts passiert. Und die Polizei ist abgeprallt, weil die die technischen Mittel nicht hatten. Weil die einfach, wenn jemand anonym was geschrieben hat, gar nicht dahinter gekommen sind, hinter den Klarnamen. Da fehlten einfach die technischen Mittel, da fehlte auch die Manpower. So, und wen es dann besonders übel erwischt hat, ist ja die Frau Künast. Und wenn man sich die Entscheidung mal durchliest, was zu der gesagt wurde, ja, da ging es halt um dieses alte Thema Grüne und Pädophil. Was die sich hatte anhören müssen, da sind Sachen dabei gewesen, wo ich sofort dabei bin zu sagen, ja, das ist drüber, das ist Schmähkritik, das sind Worte, die nimmt man und Bezeichnungen, die nimmt man als anständiger Mensch nicht in den Mund und insofern auch Thema Mann, Frau, frauenfeindlich, ja, da waren eben auch Sachen dabei, die man zu einem Mann im Zweifel nicht sagen würde, sondern eben auch diese sexuell konnotierte Beleidigung, die ja auch leider verhältnismäßig häufig vorkommt im Internet. Und so. Und das hat man dann als Problem gesehen. Die Frau Künast hat ja bis zum Bundesverfassungsgericht klagen müssen, um da Recht zu bekommen. Ja, und wie das dann halt so ist, dann sagen sich Gesetzgeber, Wissenschaft, auch Kollegen, Kolleginnen von mir, auch aus unserer Fakultät, haben gesagt, ja, wir müssen gegen Hass und Hetze, da muss jetzt was passieren, wir müssen Recht verschärfen, wir müssen Durchsetzung verbessern. Und wie das häufig so ist, man ist von einem Extrem ins andere gekippt. Man ist vom rechtsfreien Raum gekippt in, wir durchsuchen wegen jedem Scheiß. Und das ist beides nicht gut. Ich möchte gern eigentlich eine mittlere Lösung, wo also wirklich ernsthafte Schmähungen, auch Bedrohung ist ja auch ein Thema. Ja, wir wissen, wo du wohnst, wir zünden deine Hütte an, macht ja auch die Antifa gerne solche Drohungen. Sowas sollte verfolgt werden. Und insofern habe ich auch nichts dagegen, wenn der Staat sich dann die Mittel schafft, um eben auch hinter einen anonymen Post dann zum Klarnamen zu kommen und dann auch dem Betreffenden einen Anhörungsbogen zu schicken. Habe ich null Problem mit. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen würden, diese ganzen Beleidigungstatbestände, die gehören abgeschafft. Ja, ich bin da eigentlich durchaus gemäßigt und für eine vernünftige mittlere Linie. Nur, wenn es uns nicht gelingt, die zu finden, und zwar schnell, dann wäre ich eher dafür, die Normen abzuschaffen. Weil Normen, die außer Kontrolle geraten, die in einem Übermaß angewendet werden, wo offenbar die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt ist, da muss man dann auch mal sagen, dann ist offenbar der ganze Regelungskomplex verfehlt und dann sollten wir ihn lieber dann im Zweifel für die Freiheit, dann lieber sagen, okay, dann muss man sich halt mal auch eine schlimme Beleidigung anhören, als dass wir sagen, wegen jedem Klimbim steht jetzt die Polizei vor der Tür und nimmt dich dann noch mit und behandelt dich wie ein Schwerverbrecher. Ja, das wollen wir nicht. Da will ich nicht hin.
Ja. Was haben Sie denn für Tipps als Professor für Zivilrecht für den Zuschauer, wie er sich verhalten soll auf diesen Social-Media-Plattformen? Was darf er schreiben? Wo ist eine Grenze? Gibt es da irgendwelche Hinweise?
Äußerst schwer zu bestimmen. Also in abstrakter Form kaum möglich. Wir haben gerade bei der Beleidigung, sie ist ja im StGB überhaupt nicht definiert. Ja, es ist ja normalerweise so, dass der Tatbestand im Gesetz beschrieben wird. Ja. Und hier steht nur, wer einen anderen beleidigt. Aber was Beleidigung ist, steht nicht im Gesetz. Und da gibt's halt nur Kasuistik und Rechtsprechung. Und das ist sehr situationsbezogen. Das hängt auch sehr davon ab, ob ein Anlass bestand, was der andere gemacht hat. Es ist nach wie vor so, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, Politiker müssen sich da auch ein bisschen mehr gefallen lassen als der normale Bürger. Also ein Schwachkopf zum Nachbarn ist was anderes als ein Schwachkopf zu Robert Habeck, ja. Vor allem, wenn er vorher gezeigt hat, dass er nicht weiß, was eine Insolvenz ist, obwohl er Wirtschaftsminister ist, ja, dann darf man meines Erachtens schon mal Schmackkopf sagen. Aber es ist furchtbar schwer. Und das macht es eben auch so schwierig, dass man eben nie weiß, okay, wenn ich mich immer nur ganz vorsichtig äußere, ja, immer nur ganz sachlich und über einen, das finde ich nicht richtig oder das überzeugt mich jetzt weniger oder das finde ich bedenklich, so dieses Getragene, ja, dieses Professorale, also das, was erwartet wird als Professoral, wenn man darüber nicht hinausgeht, dann ist man relativ sicher. Aber das möchte man ja vielleicht nicht.
Ich ich habe jetzt im Anschluss an Ihren Post, als auch natürlich Hausdurchsuchung bei Bolz und auch bei Privatpersonen, als auch damals bei dem Vater mit der behinderten Tochter wegen dieser Schwachkopf-Affäre, von vielen dann auch gehört, aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, aber auch in den sozialen Medien, die gesagt haben, oh, also dann nehme ich mich lieber mal zurück, dann sage ich lieber nichts mehr. Also man hat es tatsächlich erreicht, dass viele Menschen ihre Meinung nicht mehr öffentlich äußern. Also ein Freund zu mir hat gesagt, ja, Entschuldigung, wenn die Politik nun mal Scheiße baut, dann möchte ich es eigentlich auch benennen. Ja. Ja? Und jetzt mache ich es aber nicht mehr, ich melde mich lieber mal von Facebook und X ab, weil ich habe keinen Bock, dass irgendwie ich da Probleme bekomme oder mein Arbeitgeber einen Brief bekommt von irgendjemanden aus dem linken oder auch aus dem anderen Spektrum und sagt, hey, guck mal, was dein Mitarbeiter XY hier postet und so, ist es in deinem Sinne? Weil das ist alles vorgefallen. Das muss man sich mal überlegen, dass da wirklich Leute sich die Mühe machen, jemanden zu denunzieren, nur weil er vielleicht eine Meinung hat, die nicht seinem Narrativ entspricht. Und das ist ja mehr als erschreckend, dass wir als Gesellschaft dermaßen abgedriftet sind, dass wir andere schon anschwatzen beim Arbeitgeber oder wie Sie teilweise von der eigenen Studentschaft bei der Universitätsleitung. Gab es denn da Feedback von der Universität? Also gab es da Probleme? Haben sich Kollegen abgewendet oder hat die Leitung gesagt, so, Sie müssen jetzt den Post nicht nur löschen, sondern wir reden mal über Ihre Zukunft bei der Universität Leipzig?
Also es ist für Freitag ein Gespräch angesetzt und es hat in der letzten Woche war Professorium. Und in dem Professorium hat der Dekan das Thema angesprochen und hat zwar nicht jetzt gesagt, dass er mir vorwirft, konkret mich falsch verhalten zu haben, aber er hat mehrfach auf das beamtenrechtliche Mäßigungsgebot, was es ja gibt, hingewiesen und doch ziemlich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er es schlecht findet, was ich hier mache und dass er meint, ich würde der Universität schaden. Und die Rektorin ist ja gestern mit einem Statement rausgekommen, wo sie sinngemäß das Gleiche gesagt hat. Und zwar durchaus im Indikativ. Also sie hat gesagt, jetzt war mein Name nicht genannt, aber in dem Statement steht der Satz drin, es ist im auch private Äußerungen schaden dem Ansehen der Universität. So, oder bestimmte private Äußerungen schaden dem Ansehen der Universität. Im Indikativ. Das heißt, sie ist offensichtlich auch der Meinung, dass meine Ansichten dem guten Ruf der Universität Leipzig schaden. So. Und nun ist Freitag das Gespräch. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Es ist nur als Gespräch angekündigt. Es ist jetzt nicht als, es soll über Kommunikation und Außendarstellung gesprochen werden. Aber geht jetzt offenbar nicht um irgendwelche konkreten Sanktionen. Aber ja, man kann so zwischen den Zeilen so eine gewisse Tendenz rauslesen, dass man das gerne möchte, dass ich das sein lasse.
Und lassen Sie sich da den Mund verbieten auf gut Deutsch oder sagen Sie nee?
Ich möchte dem Gespräch jetzt nicht vorgreifen. Also ich möchte jetzt nicht auch den Krawall suchen. Ich möchte mich jetzt mit der Universität auch jetzt nicht auf Teufel komm raus da streiten. Und auch das würde natürlich vor Gericht gehen. Wenn die Universität da was machen würde, dann würde ich mich natürlich dagegen wehren, weil ich der Meinung bin, ich habe nicht gegen Dienstpflichten verstoßen. Das ist alles vor dem Hintergrund natürlich auch zu sehen, dass ich mich bei Team Freiheit engagiere, dass wir eine neue Partei gegründet haben. Und es ist ja auffällig, seitdem das bekannt geworden ist, also seit ich auf der Homepage von Team Freiheit mit Name und Gesicht zu sehen bin, noch früh, also noch als noch gar keine Partei gab, sondern nur den Verein, war ich dort als Unterstützer sichtbar. Und sofort fing der Terror an von dieser linksextremen Studentengruppe. Ja, die haben können Sie alles auf Instagram nachlesen. Da gibt's eine Kachel, wo drauf steht, Drigalla ist im Team Freiheit, der ist ganz schlimm, der ist faschistisch, der ist publiziert in rechtspopulistischen Magazinen, der ist marktradikal und alles Mögliche. Es ging genau in dem Moment los. Vorher hat das kein Schwein interessiert. Wenn ich in der Vorlesung mal eine Überregulierung kritisiert habe, dann wurde gesagt, okay, der Drigalla, der tickt halt liberal, der ist halt für Selbstverantwortung und weniger für staatliche Regulierung. Aber seitdem es diese Partei gibt, und der Zusammenhang ist ja ganz offenkundig. Und also ganz ehrlich, wenn ich bin stellvertretender Bundesvorsitzender, kann ich ja jetzt vielleicht sagen. Und wenn der stellvertretende Bundesvorsitzende einer neu gegründeten Partei jetzt hier seinen Job verliert, ja, wegen einem, weil er ein Foto an den Kühlschrank gehängt hat, das wäre grob unverhältnismäßig und das wäre eben auch mit der, wir reden ja jetzt nicht nur von Meinungsfreiheit, wir reden ja auch von der Freiheit der politischen Betätigung, ja, und dass mir die eben auch erschwert werden soll, und das kann ich mir in einem liberalen Rechtsstaat eigentlich nicht vorstellen.
Ganz ja, gut, wir haben uns einiges nicht vorstellen können, was aber in den letzten Jahren dadurch passiert ist. Im Übrigen, wer Interesse hat zu wissen, was ist Teamfreiheit, ich habe mit einer der Gründerinnen, mit Frauke Petri, ein Interview geführt. Das werde ich gerne hier oben verlinken oder auch unten in den Shownotes gerne mal anschauen. Und dann bin ich natürlich gespannt, was deine Meinung zu Teamfreiheit ist, ob das tatsächlich dann eine neue wählenswerte Partei ist. Aber ja, kommen wir mal auf den Punkt zurück. Wie ist denn jetzt die Stimmung, wenn Sie in die Universität kommen? Merken Sie, dass auf einmal die Kollegen aufstehen und gehen, wenn Sie den Raum betreten?
Nein, gar nicht. Oder also die Kollegen sind alle nett. Da kann ich überhaupt keine Veränderung feststellen. Es wurde als auch nicht irgendwie da in dieser Professorensitzung irgendwie groß geschimpft. Man hat sich das angehört, was der Dekan zu sagen hatte. Ja. Manche haben auch geschmunzelt bei manchen Äußerungen, die da wiedergegeben wurden. Meine Studenten sind nett wie immer. Also okay. Ich habe null Probleme mit den Studenten. Wir haben einen ganz normalen Vorlesungsablauf. Sagt auch keiner was. Heute war einer bei mir, hat mich nach einem Praktikumsplatz gefragt und solche Sachen. Also ist ganz normal und jetzt überhaupt keine Kälte im Raum.
Aber Sie haben ja gesagt, es gibt auch Studenten, die halt zumeist dem linken Spektrum anhängen, die dann tatsächlich...
Aber die machen wenig Wirtschaftsrecht. Also ich bin ja jetzt schwerpunktmäßig im Wirtschaftsrecht unterwegs. Ich mache Kapitalgesellschaftsrecht, ich mache Wirtschaftsvertragsrecht jetzt in diesem Semester. Und da sind natürlich, das sind keine Fächer, die müssen das Fach ja nicht wählen, das sind alles Wahlfächer. Ja. Und die haben eher andere Interessen, die wollen dann zur NGO später, die können mit meinen Inhalten gar nichts anfangen. Von daher glaube ich, dass das nicht die Leute sind, die sich jetzt ausgerechnet bei mir versammeln.
Mhm. Haben Sie denn auch irgendwie Sorge, dass Sie jetzt vielleicht irgendwie angegangen werden oder dass da irgendwie Gewalt ausgeübt wird?
Naja, also ich kriege ja Nachrichten und E-Mails, wo ich grob beschimpft werde, habe ich ja gesagt. Mhm. Also teils von Studenten, teils von Leuten außerhalb der Universität und da ist Faschist und Unmensch und Dreckskerl und was weiß ich noch das Harmloseste. Also das geht wirklich unter die Gürtellinie auch teilweise, ist auch teilweise sexuell konnotiert. Ich wäre wahrscheinlich impotent und wollte das irgendwie kompensieren und solche Sachen kommen.
Aber das können Sie verneinen, oder?
Bitte was? Ja, natürlich. Würde ich beschreiben. Selbst wenn es wahr wäre, würde ich es beschreiben. Jedenfalls ist das so, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, und das betrifft jetzt meine Frau. Meine Frau ist nicht ganz so nervenstark wie ich. Und wir wissen, die sogenannte Antifa und diese Gruppe hier, die sich Studi-Kollektiv nennt, die sind zu Gewalttaten fähig. Die haben auch im Zusammenhang mit hier Palästina-Protesten auch schon Hochschulräume besetzt und verwüstet und solche Sachen. Und wir haben hier in Leipzig gewalttätige Linksextremisten. Wir hatten ja hier auch Brandstiftungen an Autos und an Baustellen. Ist ja eine Großbaustelle, ist ja hier abgefackelt worden, weil man gesagt hat, man gehört ein Baulöwen, das muss vernichtet werden. Hat man alles angezündet. Man hat eine Mitarbeiterin von einem Bauunternehmen zu Hause überfallen, an der Tür, die hat die Tür aufgemacht, weil es geklingelt hat und man hat der warnungslos ins Gesicht geschlagen. Das ist alles schon vorgekommen. Und ich kann insofern nicht völlig ausschließen, dass sowas auch mir passieren könnte. Allerdings hoffe ich darauf, dass auch diese Menschen nicht völlig hemmungslos sind und dann doch einen letzten Rest von Anstand wahren und vielleicht auch so rational sind, dass sie sagen, naja, wir werfen jetzt dem Drigalla die ganze Zeit Gewaltverherrlichung vor, ja, Und wenn wir jetzt aber nicht nur, und wir reden von verbaler Gewalt, und wenn dem jetzt was passiert, wenn jetzt reale Gewalt gegen den ausgeübt wird, dann machen wir uns ja politisch völlig unglaubwürdig und schaden eher unserem Anliegen. Von daher glaube ich, dass das nicht, also ich bin da eigentlich relativ gut entspannt.
Das hoffe ich auch für Sie und Ihre
Frau. Wenn was passiert wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch längst passiert. Also ich glaube, es ist ja jetzt nun schon wieder die Erregungswelle ebbt ja schon wieder ab. Mhm. Es sei denn, ich lasse mir noch wieder was Neues einfallen.
Ja, da kommt bestimmt was. Sie wirken ja sehr kreativ. Bereuen Sie denn, diesen Post abgesendet zu haben? Würden Sie es nochmal machen? Oder sagen Sie, ach nee, komm, der ganze Stress, ich würde es nicht nochmal machen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auf der einen Seite natürlich, ist das jetzt auch mit einer gewissen Belastung verbunden. Aber es ist nicht nur Shitstorm, es ist auch Candystorm. Es gibt auch bestätigende Nachrichten. Es hat sich auch gerade so in der letzten Woche, seitdem auch einige Medien drauf eingestiegen sind, hat sich es auch ein bisschen gedreht. Also ich bekomme in der letzten Zeit auch Zuspruch bis hin. Wir waren letztes Wochenende in Bremen und ich war tanken und der Tankwart hat gesagt, die sind doch der Typ mit dem Kühlschrank. Ja, der hatte offensichtlich die Bildzeitung gelesen. Das heißt, die sind doch der Typ mit dem Kühlschrank, und dann hat er so gemacht und hat gesagt, starke Nummer und finde ich gut. Und auch heute war nochmal ein Fotograf da von der LVZ, weil die haben ja dieses Schweinebild von mir veröffentlicht, die haben ja von allen möglichen Bildern, die im Internet kursieren, ausgerechnet das Hässlichste genommen. Und die haben mir jetzt versprochen, die wollen jetzt nochmal was bringen und die wollen jetzt ein anständiges Foto. Und der Fotograf war auch ganz auf meiner Seite, hat gesagt, hier, das ist endlich kommen wir mal zu vernünftigen Leuten und endlich sagt mal einer was. Also das gibt's auch. Und ich merke es ja auch auf X, dass es auch Zuspruch findet. Und dass auch Leute sagen, sie finden das gut, dass mal jemand diese Spirale von die Linke empört sich, die schreit diese Buzzwords von Unmensch und Misogynie und Rassismus, und daraufhin rudert derjenige, der sich geäußert hat, zurück und sagt, bitte, bitte, ich bin noch ganz lieb und guck doch mal, ich bin noch ein ganz toller Demokrat und ich tue es auch nie wieder. Ja? Und diese Spirale, die durchbreche ich jetzt gerade. Ich stelle mich jetzt mal gerade hin und sage, nein, das kann man sagen, das kann man machen, das kann man sagen dürfen, das muss man nicht gut finden, aber ich stehe dazu und und so gesehen würde ich es auch wieder machen.
Ja, im Übrigen, ihr Lieben, wenn ihr Herrn Trigala auch folgen wollt auf X, ich werde es unten verlinken, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind sehr viele kluge Posts dabei, auch zum Schmunzeln natürlich, das finde ich sehr amüsant. In Zeiten wie diesen sollten wir uns das Lachen auch nicht verbieten lassen. Wie wäre es denn, wenn Sie mit Heidi Reichenegg jetzt zusammentreffen würden? Was würden Sie ihr denn sagen? Also wäre es überhaupt möglich, dass Sie mit ihr in den Diskurs gehen? Oder
also was wäre Ihre Message an Sie? Ich möchte es eigentlich nicht. Weil für mich ist das eine verbohrte Linke. Bei der erreicht man sowieso nichts. Die hat ihr geschlossenes Weltbild. Ihre Kollegin Frau Gohlke hat gesagt, sie wahrscheinlich auch, wegen Aktien und Kapital, wir sind faule Dividendenschmarotzer, ja. Und das ist natürlich schon eine Sprache, also das erinnert schon schwer ans Dritte Reich. Ne? Das sind Sachen, die
klingt schon fast wie Parasit, ne?
25 Punkten. Das mit dem leistungslosen Einkommen steht da ja auch drin. Außerdem ist es nicht leistungslos. Man schwitzt ja, wenn Crash ist, mein Gott. Und ich habe viele erlebt.
Man geht auch ein Risiko ein, ne?
Das ist Schmerzensgeld, was wir da einnehmen. Ja. Und das ist der eine Punkt. Also ich glaube, die ist da in ihrer Ideologie so verbohrt. Ich glaube, das hätte keinen Zweck. Wir würden... wir sind auch natürlich inhaltlich extrem weit auseinander, weil natürlich, ich glaube, dass ihre Idee vom demokratischen Sozialismus, die wird nicht funktionieren. Das wird immer ein totalitäres Regime dabei rauskommen, weil wenn sie Sozialismus einführen, geht die Wirtschaftsleistung zurück, dann entstehen Verteilungskämpfe und dann muss der Staat noch stärker eingreifen, um die Bürger ruhig zu halten. Und dann entsteht eine Interventionsspirale und am Ende bestimmt der Staat den Brotpreis und da kommt nichts bei raus. Also ich glaube, so ein Gespräch mit Frau Reichenegg, nee, das lohnt sich nicht.
Ja, ich habe da immer eine Liste dabei, nämlich für die Zuschauer, die das glauben, dass Sozialismus funktioniert. Ich habe mir nämlich mal die Mühe gemacht, in wirklich wirklich tagelange Arbeit in der Vergangenheit der Menschheit zu gucken, wo Sozialismus funktioniert hat, in welchen Ländern. Und ich habe hier die Liste immer dabei. Also man sieht, die Liste ist sehr, sehr voll.
Ja, genau.
Spaß beiseite. Natürlich hat es nie funktioniert. Sozialismus war so erfolgreich, dass er in der DDR sogar eine Mauer drumherum bauen musste, ne? Weil die Leute wollten natürlich alle rein, über die Mauer wollten alle ins gelobte Land. Ist natürlich nicht so. Ich bin ganz bei Ihnen. Aber wie kann man denn noch zivilisiert diese Menschen erreichen? Also wirklich, die vielleicht teilweise dogmatisch sind, auch diesem faulen Sozialismus, auf den hereingefallen sind. Wir müssen ja mit ihnen auch in Zukunft zusammenleben und vielleicht kann man die ja auf den richtigen Weg der Tugend wieder zurückbringen. Sehen Sie da irgendwie eine Chance, dass man da mit Daten, Fakten oder auch mit Liebe nur, keine Ahnung, die wieder erreicht oder auch da eine Brücke baut?
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist ja, wenn jetzt jemand da noch nicht völlig in diesem Weltbild gefangen ist, dann ist es natürlich leicht möglich, darauf hinzuweisen, dass diese sozialistischen Ideen natürlich nur bis zur nächsten Laterne gedacht sind. Ja, also natürlich kann ich sagen, ich will bezahlbare Mieten. Ich will einen Döner für 3 €. Ich will einen gedeckelten Preis für dies und das. Nur, wenn die Produktionskosten, egal jetzt, ob für eine Wohnung oder für einen Döner, über dem nehmen liegen, was ich dafür nehmen darf, staatlicherseits, gedeckelt, reguliert, dann lasse ich es halt, weil sie können ja niemanden zwingen, sich selbst zu ruinieren. Und ein Produkt, wo er nicht seine Kosten einspielt und auch noch einen Gewinn machen kann, wenn ich keinen Gewinn machen kann, dann brauche ich nicht Unternehmer werden. Da kann ich mich beim Finanzamt anstellen lassen. Ja? Wenn ich keine Aussicht auf Gewinn habe, dann brauche ich mir die Mühe nicht machen und auch das Risiko nicht eingehen. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir transportieren. Wir müssen eben auch bei jungen Leuten, auch in der Schule, sagen, Unternehmer, das ist kein gieriger Ausbeuter, das ist eine Lüge, das ist vordergründig, das hat schon Marx behauptet, aber es hat nie gestimmt. Weil eben, wenn man weiterdenkt als bis zur nächsten Straßenlaterne, sondern um die nächste Ecke, ja, das ist eben Ökonomie. Bei ökonomischen Zusammenhängen muss man eben um die nächste Ecke denken. Das ist diese Sache mit dem gleich großen Kuchen. Die Wirtschaft ist kein Kuchenstück, was ich in gerecht große Teile aufschneiden kann, sondern wenn ich was rausnehme, nehme ich Leistungsanreize weg, da wird der Kuchen kleiner, und zwar für alle. Und solche Zusammenhänge mit dieser Fixed-Pie-Fallacy, die kann man Leuten auch nachvollziehbar erklären, auch jungen Leuten nachvollziehbar erklären. Und da tun wir vielleicht ein bisschen wenig. Von daher finde ich eben auch solche Sachen gut, die jetzt eben auch junge Leute ans Investieren und an Börse und Unternehmen und unternehmerisches Denken heranführen, was bei vielen auch klappt. Leider wenig bei Frauen. Das ist ganz merkwürdig. Wenn ich das im Hörsaal, wenn die schwätzten über ihre tollen Optionsscheine, die sie da haben, es gibt ja einige Studenten, die jetzt über diese Apps, ja, fürs Handy da, diese Apps, wo man schnell Aktien oder auch eben Derivate handeln kann, die sind ja alle auf dem Get Rich Fast Trip und wollen jetzt alle da das Scheißhaus stürmen. Ja, mit den meisten wird's nicht klappen. Aber das sind die sich dafür begeistern, sind ganz überwiegend junge Männer. Bei Frauen ist das irgendwie schwächer ausgeprägt. Ich weiß nicht warum.
Ja, ich habe gerade mal das Interview von Corrigenta nochmal rausgesucht, was ich sehr gut fand mit Lukas. Da haben sie gesagt, was ihr vorhabt, das ist scheiße. Ihr ruiniert das Land und da mache ich nicht mit, nur über meine Leiche. Also sie sagen ganz klar, dass diese Politik ins Verderben führt, was die Geschichte der Menschheit ja immer und immer wieder bewiesen hat. Wo sehen Sie denn die gravierendsten Fehlentwicklungen momentan in Deutschland? Wir sehen ja, dass die Linke gerade auf einem aufsteigenden Ast ist. Wir sind bei über 10%. Einige haben nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht eigentlich gedacht, die sind erledigt als Nachfolgepartei der SED. Aber siehe da, durch TikTok, durch die sozialen Medien, durch infantile Videos, wo sie singt, sind sie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Also was denken Sie darüber?
Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also wir haben im Moment zwei ungute Probleme, die zusammenkommen. Wir haben einmal unser Problem mit unserem Wirtschaftsmodell. Uns bricht gerade unheimlich viel weg durch die Klimapolitik, die uns besonders trifft, weil wir eben Stichwort Auto, aber auch Chemie und Stahl und solche Dinge, weil wir eben als Industrieland da besonders betroffen sind. Und weil uns auch diese Politik jetzt auf die Füße fällt, die Ersten sein zu wollen. Halte ich für grundfalsch. Wenn ich da eine Fabrik habe und die läuft gut, dann werde ich doch den Teufel tun und die vor der Zeit abreißen. Ja? Selbst wenn ich weiß, dass wir irgendwie 2050 klimaneutral werden wollen, ja, dann werde ich doch nicht heute schließen. Das ist doch Wahnsinn. Ich muss doch versuchen, meine Investition, diese Anlage, diese Fabrik, die da steht, möglichst lange produktiv zu nutzen. Und dann mit dem Geld, was ich damit immer noch verdiene, was vielleicht dann über die Jahre nicht mehr so reichlich fließt, aber im Moment noch gut fließt, kann ich dann in neue Technik investieren. Aber ich muss doch die, und das machen die Chinesen, machen das goldrichtig, die quetschen ihre Kohle aus bis zum Letzten. Ja? Die halten so lange fest an der alten Technik und bauen mit dem Geld, was sie damit verdienen, bauen sie die neue auf. Und wir reißen erst ab. Wir machen Kernkraftwerke dicht und haben keinen validen Ersatz. Nur weil uns das erzählt wird, dass wir dann die besonders guten Menschen sind und das Vorbild auf der Welt und dass wir dann ein tolles Gefühl haben. Aber vom tollen Gefühl können wir uns nichts kaufen. So, das ist ein bisschen unser Problem. Wir haben eine schwächelnde Wirtschaft. Wir haben seit Jahren kein Wirtschaftswachstum. Wir haben eher eine Schrumpfung. So, das heißt, wir können soziale Konflikte nicht mehr, wie Frau Merkel das gemacht hat, mit Geld zuschütten. Frau Merkel hat ja Politik gemacht und hat gesagt, ach ja, dann komm, dann da meckert einer, ja komm, dem geben wir, was er haben will und dann gibt's noch Mütterrente und dann gibt's noch ein bisschen hier soziale Wohltat und da soziale Wohltat und dann lieben mich die Leute, weil ich verteile immer schön. Ja, geht jetzt nicht mehr. Merz hat jetzt das Gleiche gemacht, hat gesagt, dann machen wir jetzt erstmal einen Haufen Schulden, ja, um das noch ein bisschen fortführen zu können, diese Beruhigungspillen zu verteilen. Und wir sehen ja, das läuft, fließt nicht in die Infrastruktur, das fließt in die Bevölkerungsberuhigung. Und das geht natürlich auch nicht ewig weiter. Also so eine Schuldenrunde, die kriegen wir vielleicht noch einmal, zweimal finanziert und dann fressen uns ja irgendwann die Zinsen. Das ist nicht nachhaltig. So, das heißt, hier ist an der Stelle Schluss und gleichzeitig haben wir ein Problem auf der Ausgabenseite. Wir haben ganz große Kostenblöcke, die wir früher nicht hatten. Das fängt natürlich an mit der Klimatransformation, dass das auch Geld kostet, dass da Subventionen fließen. Jetzt haben wir die veränderte Sicherheitslage mit Ukraine. Die Ukraine kriegt Geld und wir müssen die Bundeswehr wieder aufrüsten. Das kostet Milliarden. Und wir haben das demografische Problem. Wir haben zu viel Alte, die nichts mehr einzahlen in die Systeme, Sozialsysteme. Die gehen dauernd zum Arzt. Aber zahlen eben keine Beiträge mehr. Und die Flüchtlinge. Und die Flüchtlinge sind bisher zu wenig produktiv, muss man leider sagen. Diese Hoffnung 2015, dieser Kontraindikator-Professor, ja, der immer das Gegenteil tritt immer ein, was er sagt. Fratscher heißt er.
Fratscher.
Der genau, hat ja gesagt, die zahlen unsere Rente. Nein, tun die nicht. Die haben erstmal 7 Jahre gebraucht, haben in irgendwelchen Transfersystemen und Sprachkursen und Weiterqualifizierungen festgehangen. Jetzt kommt das so langsam in Gange mit Berufstätigkeit. Aber das sind auch häufig nur Helferjobs. Ja? Das sind einfache Tätigkeiten, die da ausgeübt werden, jedenfalls von vielen. Und wenn Sie mal überlegen, wir haben 7 Jahre mit Familie, mit Kindern möglicherweise, sind wir ja schnell bei einer Familie, sind wir ja Bürgergeld, sind wir ja mit großer Wohnung, 4 Zimmer, 5 Zimmer, sind wir ja schnell bei 4.000 Euro. Und das über 7 Jahre bezahlt als Staat. Jetzt hat er Mindestlohn, jetzt zahlt er im Monat 133 Euro, zahlt jemand, der Mindestlohn bekommt, zahlt 133 Euro Einkommenssteuer zurück, jeden Monat. Das heißt, das wird nie aufgehen. Selbst wenn er jetzt den Rest seines Lebens auf diesem Job bleibt, wird er das nicht zurückzahlen können in die Gesellschaft, was er in diesen 7 Jahren uns gekostet hat, ökonomisch. Und das heißt, auch das ist letztlich netto wahrscheinlich ein Verlustgeschäft. Wahrscheinlich haben wir hier was Menschliches getan, was Gutes getan, wo eben auch viele sagen, ja, die Deutschen, die haben sich vorbildlich verhalten in der Krise, die haben die ganzen Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen. Ja, toll, aber jetzt trifft sich das eben damit zusammen, dass wir jetzt auf einmal kein reiches Land mehr sind, dass ich das problemlos leisten kann. Wir haben ja immer gesagt, wir sind so ein reiches Land, wir können das alles finanzieren und das ist doch alles nicht schlimm und noch 1 Million kriegen wir auch noch unter und wir haben Platz. Und diese ganzen Schilder und dieses ganze Thema, ja, das funktioniert aber jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt auf einmal ein Einnahmeproblem und ein Ausgabenproblem. Und dazwischen waren wir jetzt gerade so ein bisschen zerquetscht. Und das macht es eben im Moment besonders schwierig für alle, die jetzt in politischer Verantwortung sind.
Hm. Ist das auch ein Grund, warum Sie sich jetzt politisch engagieren? Ja. Weil es vielleicht auch keine Rezepturen gibt der Parteien, die jetzt an der Macht sind? Weil wir haben es ja gesehen, Friedrich Merz ist ein Rohrkrepierer, hat seine Wahlversprechen sehr schnell einkassiert.
Alle gebrochen,
ist eine große Enttäuschung. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es einen schlechteren Kanzler gibt eigentlich als Scholz. Hm. Aber Friedrich Merz hat es tatsächlich geschafft in Rekordzeit. Genau, vielleicht erzählen Sie mal Ihre Intention, warum Sie jetzt in der Politik aktiv werden, weil Sie könnten sich ja auch entspannt zurücklegen. Sie sind Beamter, Sie kriegen eine sichere Pension, die weit über dem ist, was ein Normalsterblicher am Fließband
bei Daimler verdient. Und der größte Gag ist, ich brauche Sie noch nicht mal.
Ja, weil Sie auch sinnvoll wahrscheinlich investiert haben am Kapitalmarkt, genau. Können wir gerne auch noch mal kurz drüber reden. Aber Fakt ist tatsächlich, also was ist die Intention und warum Team Freiheit?
Also, zu den vielen Problemen, die ich eben genannt habe, wo ich auch nicht zu allem eine Patentlösung habe, gehört, was mich eben stört. Und das betrifft jetzt alle Probleme, die wir haben.
Ja.
Alle Probleme sind irgendwie blockiert. Es ist immer, wenn irgendetwas vorgeschlagen wird, kommt sofort die Antwort, das geht aus den und den Gründen nicht. Und die Antworten sind meistens rechtlich. Ja, es wird gesagt, es geht verfassungsrechtlich nicht, es geht europarechtlich nicht, es geht aus diesen und jenen Gründen nicht, das ist nicht möglich und wir blockieren uns teilweise mit unserer eigenen Gesetzgebung, teilweise mit unserer eigenen Verwaltung. Ich glaube, dass wir, wenn wir an der Einnahmenseite ran wollen, also die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, Investitionen fördern, auch aus dem Ausland, ja. Ich glaube, viele ausländische Unternehmen machen um Deutschland inzwischen auch einen Bogen, weil es hier alles so schwierig ist. Vom Umweltschutz, Datenschutz, Baugenehmigung, alles Mögliche. Ja, da ist häufig ist das die Bremse und deswegen liberaler Ansatz, Entbürokratisierung, Regeln weg, Regeln, die zu verzwickt sind. Jetzt sind wir wieder bei diesem Strafrechtsthema, die man nicht vernünftig abgrenzen kann, im Zweifel lieber ganz abschaffen, lieber dann die Leute machen lassen, vielleicht auch ein bisschen Vorsorge durch Haftung ersetzen. Ich muss ja nicht alles vorher kontrollieren, ob es sicher ist. Die Amerikaner, wenn sie bei uns einen Laden eröffnen, dann kommt ein Inspektor und guckt, ob ihr Fußboden nicht zu rutschig ist für die Kunden. Ja? Da dürfen sie nur ganz bestimmte Fliesen verwenden und da gibt's Vorschriften. In USA können sie aufmachen, nur wenn einer auf den Arsch fällt und bricht sich was, dann werden sie verklagt.
Das ist teuer.
Also wird ein Anreiz gesetzt, dass Sie als Ladeninhaber sagen, ich sollte vielleicht gucken, dass mein Laden sicher ist, aber das machen Sie dann von sich aus. Und den Inspektor können wir einsparen. Der braucht nicht kommen. Und ich kann auch öffnen, ohne dass er vorher da war. Da erreichen wir einen Freiheitsgewinn. So, kann man natürlich nicht bei allem machen, bei Sachen, die lebensgefährlich sind, Medikamente oder so, da geht das nicht. Da muss man das natürlich vorher schon kontrollieren. Aber ansonsten, glaube ich, könnte man viel Regulierung auch entweder ganz abschaffen oder durch andere Systeme ersetzen. So, ich habe es in der FDP versucht. Die FDP war eine Enttäuschung. Sie konnte mit mir als Spät- und Seiteneinsteiger irgendwie auch wenig anfangen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist falsch, tritt sie wieder aus. Auch natürlich wegen der Ampelpolitik. War alles halber Kram, verwässert. Das war nicht wirklich liberal, hat mich nicht angesprochen. Ja, und dann bin ich über Team Freiheit gestolpert. Ich habe den Beitrag gelesen von Frau Petri über die Organisation, also über das Parteienwesen in Deutschland und warum man das verändern müsste, warum wir zu viel schwache Menschen in Parteien an der Spitze haben, weil die eben diejenigen sind, die am nicht am besten, sondern am schleimigsten sind, die sich am besten netzwerken und hochschwafeln und können. Und was man da möglicherweise gegen tun kann, der Artikel hat mich spontan angesprochen, hat gesagt, das ist mit das Schlauste, was ich an politischem Text seit langem gelesen habe. Und dann habe ich gesehen, auch da gibt's schon eine Homepage und da kannst du schon dem Verein beitreten als Fördermitglied für 60 Euro im Monat. Und da habe ich gesagt, ja, da bist du spontan, registrier dich mal, ja, und zahl mal den kleinen Beitrag, kann ja nicht schaden. Ja, und dann hat das Ding irgendwie Fahrt aufgenommen. Ja, den habe ich mich da ein bisschen reingeschafft und habe gesagt, ja doch, also das ist das, was mich überzeugt. Dann kam natürlich auch die Wahl von Milei, der ja für uns so ein bisschen Vorbild ist, wo man sagt, da kann man mal sehen, wie man ein verkrustetes Land aufbrechen kann. Wobei Argentinien ist schlimmer als Deutschland.
Ja, natürlich. Um Gottes Willen, darf man nicht vergleichen.
Stärker, noch viel stärker reguliert. Und dass ich dann haben wir uns persönlich kennengelernt und dann ist eben dann die Entscheidung gefallen, dass ich auch bei der Parteigründung mitmache und dass ich auch in den Vorstand gehe, nicht als Vorsitzender, aber trotzdem da ein bisschen Verantwortung übernehme. Und ja, so hat sich das Ding hat mich irgendwie geistig ideell angezogen, ich kann mich damit identifizieren und deshalb ist das jetzt meine politische Heimat geworden und ich setze mich dafür ein und natürlich mache ich den Alarm auf X, natürlich auch ein bisschen mit dem Hintergrund eben auch damit Team Freiheit bekannter zu machen. Ich, wenn es passt, verlinke ich es ja auch und rufe eben auch dazu auf, die Freiheit
zu machen. Ja, Freiheit ist auf jeden Fall ein wichtiges Gut, das wichtigste Gut überhaupt. Und denkt immer daran, wenn wir wenn wir die Freiheit für die Sicherheit aufgeben, dann verlieren wir am Ende immer beides. Ja. Und das sehe ich genauso. Was wären denn die drei wichtigsten Punkte, die wir jetzt sofort angehen müssten, um Deutschland wieder sozusagen vom Kopf auf die Füße zu stellen? Was benötigt es Ihrer Ansicht nach, damit Deutschland wieder gesundet und den Wohlstand wieder erhält oder erhalten kann?
Also der allerwichtigste Punkt ist Bürokratieabbau. Wir müssen dringend zu einer Liste kommen, was weg kann. Also wirklich im Sinne von Kettensäge, von Normen, die uns behindern. Wir brauchen diese Afuera-Liste von Dingen, die weg können. Wir brauchen eine große Reform des Sozialwesens, des Sozialstaats. Ja. Wir haben inzwischen so viel unterschiedliche Sozialleistungen. Wir haben so viel unterschiedliche Sozialbehörden, dass die teilweise selber nicht mehr durchblicken, wer zuständig ist. Ja, es gab doch jetzt dieses Institut, was IFO-Institut war es, glaube ich, was sagen sollte die Effizienz von Sozialleistungen evaluieren. Und die haben gesagt, das schaffen wir gar nicht, es gibt zu viele. Es gibt 250 verschiedene Sozialleistungen, es gibt 24 Träger, es gibt vier unterschiedliche Definitionen von Einkommen. Ja, wenn es darum geht, ist Ihr Einkommen so hoch, dass Sie Sozialleistungen bekommen können, sind vier unterschiedliche Begriffe. Das müsste gründlich durchgeforstet werden, dass wir hier zu schlankeren Systemen kommen. Wir müssen uns mit dem Thema Rente dringend beschäftigen, das geht so nicht weiter. Und wir müssen, so leid es mir tut, im Interesse der Wirtschaft die Klimaziele so weit nach hinten schieben, wie das irgendwie gerade noch vertretbar ist. Wir müssen sehen, dass wir unsere wirtschaftliche Basis erhalten, ich will jetzt nicht hier irgendwie sagen, Klima, alles Schwindel und so weiter und so fort, sondern wir müssen diese Umstellung machen, das ist richtig, aber wir müssen sie so machen, dass wir unsere jetzige Basis möglichst lange erhalten, um uns die Mittel zu schaffen, um darauf was Neues aufzubauen. Was wir jetzt machen, ist, wir fressen die Saatkartoffeln fürs nächste Frühjahr. Ja? Wir haben die letzte Kartoffel aufgefressen und haben dann nichts mehr, was wir im Frühjahr einsehen können für die nächste Ernte. Und das ist, geht gar nicht.
Das wären so meine. Also ohne Wohlstand gibt es weder
Umweltschutz noch
Klimawandel.
Nein, natürlich nicht.
Also,
wie soll denn die Gesellschaft auch aussehen, wenn die langsam verarmt? Ja. Das ist ja die Alternative. Wir hätten dann so eine jährliche Schrumpfung und die Aufgabe der Politik wäre dann, diesen Abstieg zu managen. Aber das kann man doch nicht wollen. Da kann man doch nicht sagen, wir wollen jetzt wie so eine verlotterte Adelsfamilie, ja, die so nach und nach das Tafelsilber verkaufen muss, um es verfressen zu können und dann irgendwann hier noch eine Immobilie und da noch eine Immobilie und es wird immer wieder verkauft und verkauft und verkauft und irgendwann in der nächsten Generation sind dann alle arm und müssen dann mal wieder über ernste Arbeit nachdenken. Das kann doch nicht unser Gesellschaftsbild sein.
Nein, auf gar keinen Fall bin ich ganz bei Ihnen. Und auch da, man kann ja mal gerne in die ärmeren Länder der Welt schauen und schauen, wie es da um Umweltschutz und Klimaschutz geht, nämlich steht nämlich gar nicht. Ja. Da sind die Flüsse teilweise voll mit Müll und mit Elektroschrott und so weiter. Deswegen, man kann sich Klimaschutz oder auch Umweltschutz nur leisten, wenn man vermögend ist, wenn man wohlhabend ist. Und Wohlstand geht nur über Innovation, über freie Märkte und weniger Staat, weniger Bürokratie und mehr Freiheit. Das ist wirklich auch ein Grundgesetz der letzten 500 Jahre eigentlich, das man immer wieder sieht in allen Nationen. Herr Trigala, jetzt eine wichtige Frage noch, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie sind gar nicht angewiesen eigentlich auf die Pension, die Ihnen zusteht. Was haben Sie denn gemacht, dass Sie auch dann praktisch finanziell vielleicht unabhängig sind, als auch dann ja auch dann keine Angst haben müssen vor Repressalien, weil Sie dementsprechend auch gut aufgestellt sind?
Also ich hatte das Glück, dass ich eine Großmutter hatte, ja, die nicht nur Unternehmerin war, sondern auch schon in den 60er Jahren auch nebenbei privat Geld angelegt hat. Und die war so nett, mich da an die Hand zu nehmen und einzuführen. Und die hatte dann auch, wie man das damals so machte, man hat ja für Enkelkinder diese komischen Sparverträge angelegt. Mhm. Da kriegte ich dann zur Volljährigkeit kriegte ich 20.000 Mark. Ja, das war dieser Sparvertrag. Das war jetzt die Zeit, wo die Zinsen in USA so hoch waren. Das war die damals 1980. Da war ja die Inflation aus der Carter-Ära. Da waren ja die Zinsen rekordhoch. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Anleihen waren mir von Oma her vertrauter, weil die war eher Anleihen als Aktieninvestorin. Mhm. Wir sind damals immer in die andere Bank gegangen. Es gab ja früher noch diese Coupons, wissen Sie, diese Zinsscheine, die man abschneiden konnte. Und wenn man damit nicht zur eigenen Bank ging, sondern zur Nebenanbank, wo die einen nicht kannten, dann konnte man das Geld bar kassieren und es gab keinen Nachweis. Und bei der Steuer, Sie verstehen, was ich meine, ja, da haben wir früher damals alle die Coupons schwarz eingelöst. Und der kleine Tim kriegte dann ein Eis, wenn wir zusammen bei der Bank waren und uns gefreut haben. Also ich habe dann erstmal ein bisschen Anleihen gekauft, dann habe ich irgendwann auch mit Aktien angefangen. Ich habe dann mal Cossolani gelesen und dann auch mal gelernt, was ein Optionsschein ist. Das war ja die Zeit, wo die Dinger damals rauskamen, noch aus den Optionsanleihen, diese abgetrennten Digger, und dann habe ich mal angefangen, auch für mich ein bisschen zu investieren, und Familie war auch nicht ganz arm, das muss ich jetzt dazu sagen, also sie hatten auch ein Unternehmen, und ich war jetzt finanziell auch als Student nicht so schlecht aufgestellt, dass nicht am Monatsende auch mal was übrig blieb, und dann habe ich das immer mal angesammelt und habe das mal gespart, und wenn ich den Hilfskraftjob an der Uni hatte, dann auch. Ja, und so ist das dann so nach und nach gewachsen. Es sind dann natürlich auch mal Schenkungen dazu gekommen. Die besagte Großmutter ist auch irgendwann mal gestorben. Da wurde dann auch was geerbt, und so ist es dann über die Jahre und Jahrzehnte immer mehr geworden, und man wächst mit der Erfahrung, nicht? Man hat 1987 hat man den
Börsencrash
mit den Börsen direkt. Das war direkt, man war da die ersten, das waren gerade so meine ersten Jahre, ja, und dann. Aber der war lehrreich, der 87er Crash war lehrreich, weil er eben so schnell wieder vorbeiging und man gelernt hat, nee, so ein Crash, das ist nicht immer wie 1929, wo dann hinterher so eine große Wirtschaftskrise und Depression sich angeschlossen hat, historisch eher die Ausnahme. Normalerweise sind solche Dinge eher finanzwirtschaftlicher als realwirtschaftlicher Natur, und häufig wirkt es sich auf die Realwirtschaft viel weniger stark aus, als man das im ersten Moment erwartet. Es gab mal irgendwann, gab es mal so eine China-Geschichte, da gab es irgendwie schlechte Zahlen aus China, und da gab es, ich weiß gar nicht mehr wann, das war Anfang 2000er, und da war irgendwie schlechte Zahlen aus China, und da war auch so eine Panikreaktion am deutschen Markt, und da hat man geguckt und gesehen, die Telekom, die deutsche Telekom fällt 15% wegen schlechten Nachrichten aus China. Fasst man sich ja in den Kopf. Weil sagt, wieso soll das Geschäft der Deutschen Telekom jetzt schlechter gehen, weil die Chinesen jetzt ein bisschen weniger Geschäft haben. Die Deutsche Telekom hat überhaupt kein China-Geschäft. Und das ist uns jetzt, vielleicht werden dann ein bisschen weniger Autos verkauft, aber das wird ja nicht dazu führen, dass die Leute ihren Telefonanschluss kündigen oder ihr Handy abbestellen oder ihr Kabelfernsehen abbestellen. Das ist ja idiotischer Gedanke. Also war das eine Kaufchance. So. Und solche Sachen, da kommt man rein. 2008, muss ich ehrlich gesagt sagen, hatte ich einen Tipp. Da kannte ich jemanden, der für Lippmann gearbeitet hat, der hat mich gewarnt. Mhm. Da war ich nicht short, hätte ich vielleicht machen sollen, aber war mir zu heiß. Aber da war ich fast 100% Cash, weil ich habe da Unheil kommen sehen. Und richtig einen abgebissen habe ich bei Corona. Als die, als dieser Corona-Einbruch war und man dann sich aber abgezeichnet hat, Corona, da gibt's Gegenmaßnahmen, der Staat stützt das. Und man hatte dann ja auch Zeit, man saß ja im Lockdown, hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und dann habe ich mal überlegt, was sind denn die Gewinner? Ja, und dann kommt man natürlich auf so Sachen wie das hier, wie Zoom und solche Sachen, Lieferdienste, Netflix, ja, da kam man dann schnell auf 4, 5, 6 Werte, wo man sagt, die müssten eigentlich von der Situation eher profitieren. Und das war da habe ich teilweise mehrfach Verdoppler im Depot gehabt und habe mich natürlich
Glückwunsch.
Und ich habe Facebook für 15 Euro gekauft. Erstrechner. Wow. Aus der Erstemission. Wollte damals kein Schwein haben. Die Leute waren.
Und gehalten bis heute?
Das wird nichts.
Und bis heute gehalten?
Nein. Ich habe damals, ich habe 3000 Stück gekauft. Mhm. Und habe aber nach der ersten Verdopplung, das mache ich meistens. Wenn sich's verdoppelt hat, neige ich dazu, die Hälfte zu verkaufen. Dann habe ich meinen
Einsatz. Um den Einsatz rauszuziehen.
Und den Rest, den Rest lasse ich laufen, in der Tat, und den Rest, die anderen 1500, die habe ich.
Chapeau, das heißt, ja. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr lukrativen Deal. Was halten Sie denn von Bitcoin?
Habe ich auch 2 Stück gehabt und einen verkauft. Natürlich, nach dem eben Prinzip. Und aber natürlich, 2 Bitcoin sind eine Depotbeimischung. Genauso wie ich auch Gold habe, habe ich auch Bitcoin. Ich finde es ein interessantes Anlagevehikel, ist jetzt nicht, ich bin jetzt kein Hardcore-Bitcoiner, der sagt, das ist jetzt, ich würde jetzt auch nie generell nicht Risikostreuung und so weiter und so fort. Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ich würde jetzt 5% meines
Depots in Bitcoin haben. Ja, das sollte man natürlich nie machen. Immer diversifizieren, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht alle Eier in ein Körbchen legen und so, weil man muss natürlich ein bisschen verschiedene Vermögensstandbeine aufbauen. Herr Tregella, das war auf jeden Fall sehr aufschlussreich, sehr interessant. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Bogen hinbekommen diesbezüglich. Ihnen weiterhin natürlich viel Erfolg, auch toi, toi, toi für Ihr Gespräch mit dem Dekan. Und ich freue mich weiterhin von Ihnen zu lesen auf X. Ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch gerne das X-Account mal an von Herrn Tregella, folgt ihm auch. Und ich bin auf euer Feedback natürlich gespannt. Wie haltet ihr es denn mit der Meinungsfreiheit? Lasst ihr euch den Mund verbieten? Schüchtert euch das ein, wenn es da solche Nachrichten gibt wie Strafanzeige von Politikern gegen unbescholtene Bürger? Und lasst mich mal wissen, auch was ihr dann zu dem Interview sagt mit Herrn Tregella. Und mich würde es freuen natürlich, wenn ihr das Video kräftig teilt, damit immer mehr Menschen erfahren, was gerade hier so von sich geht. Weil über diesen, wie ich finde, kleinen Skandal eigentlich hat man gar nichts gelesen, so richtig in den großen Medien oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn ihr mir mehr Reichweite bescheren wollt, dann gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann werdet ihr auch informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir auch mal wieder die Möglichkeit finden, dann ein neues Gespräch, neues Interview zu führen.
Herzlichen Dank, gerne.
Sehr, sehr gerne. Schöne Grüße nach Leipzig, Dankeschön. Und alles Gute.
Ja, super.